Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Knut Bergmann, der Leiter der Kommunikation und Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und schönen guten Tag an alle, die dabei sind, wenn wir gemeinsam auf die Themen dieses Tages schauen. Die große Frage, die sich in Deutschland stellt: Dreht man den Gashahn ab, wenn der mögliche Lieferant Gift benutzt? Die Diskussion um die Pipeline Nord Stream 2. Knut Bergmann, das ist eine große Frage. Wenn Sie jetzt klar Ja oder Nein zu Nord Stream 2 sagen können, dann stelle ich die Frage sofort. Wenn nicht, nehmen wir uns gleich ein paar Minuten dafür.
Dann nehmen wir uns lieber ein paar Minuten dafür, die werden wir brauchen.
Okay. Tja, Ja und Nein, Antworten sind ja eigentlich auch irgendwie fast immer zu einfach, aber leider dann doch irgendwann nötig in der Politik. Soll man Nord Stream 2, die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland, zu Ende bauen? Oder soll man es lassen? Einen starken neuen Grund dafür gäbe es, sagen immer mehr, nachdem der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ganz offenbar vergiftet wurde und vieles darauf hinweist, es könnte einmal mehr das System Putin dahinter stecken. Bisher war das eine Frage, um die die Regierung in Berlin gerne einen großen Bogen gemacht hat, bis gestern Abend. Außenminister Heiko Maas in der ARD.
Es gibt nach wie vor gute Gründe für diese Pipeline. Die gab es immer, sonst würde es das Projekt nicht geben. Nur, was ich auch für falsch halten würde, wäre von vornherein auszuschließen, dass dieses, was zurzeit stattfindet, überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf dieses Projekt haben könnte.
Also nichts mehr ausschließen, sagt der Außenminister von der SPD. Mein Gast heute ist Knut Bergmann, Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ja oder Nein zu dieser Frage kriege ich nicht von Ihnen, haben Sie gerade schon deutlich gemacht. Aber deshalb erstmal die Frage, ist es gut, diese Debatte zu führen?
Also die Debatte muss man auf jeden Fall führen. Man kann natürlich sich die Frage stellen, warum kommt die erst jetzt? Es hätte ja auch durchaus vorher schon ähnliche Vorfälle gegeben, wo auch vielleicht eine russische Urheberschaft noch eindeutiger ist, als das jetzt im Fall Nawalny der Fall ist. An diesen Tiergartenmord, den sogenannten Tiergartenmord, wo im letzten Jahr im kleinen Tiergarten in Berlin offenbar von russischen Auftragskillern eben ein, ich glaube, Georgier umgebracht worden ist. Oder eben der Fall Skripal, der zwar in Großbritannien stattgefunden hat, aber der natürlich auch große Ähnlichkeit hat bis hin zu dem Nervengas, was da eingesetzt worden ist, oder zu diesem chemischen Kampfstoff, der da eingesetzt worden ist, jetzt zu Nawalny. Insofern ist schon die Frage, warum jetzt gerade diese Debatte so mit Wucht geführt wird. Auf der anderen Seite haben deutsche Politiker und auch die deutsche Öffentlichkeit sicherlich besonders sensibilisiert, was Oppositionsparteien in autoritären Systemen angeht. Das mag man jetzt auch in einer Kette sehen mit den Ereignissen in Belarus. Aber ja, die Diskussion muss man führen. Am Ende ist es halt auch eine politische Frage.
Ja, warum jetzt? Ich vermute einfach mal, die einfache Antwort ist, das Maß ist voll. Sie haben aufgezählt, was da schon alles passiert ist, wie die Bundesrepublik, auch die Europäer gemeinsam immer mal wieder versucht haben, hier und da mit Sanktionen oder Ausweisung von Diplomaten zu reagieren, und wo jetzt offenbar für immer mehr deutlich wird, wir müssen möglicherweise, wenn wir so laut jetzt diese Anklage erheben, dann auch mal bereit sein für Konsequenzen. Und Konsequenzen heißt dann auch, man schneidet sich möglicherweise wirtschaftlich betrachtet ins eigene Fleisch.
Das wäre in der Tat dann so. Die Argumente, die jetzt für Nord Stream 2 sprechen oder die dagegen sprechen, die liegen letztlich auf der Hand. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, wie insgesamt die Europäische Union, ist in einem hohen Ausmaß abhängig von Energieimporten, insbesondere bei Erdgas. Ich glaube, die Bundesrepublik importiert über 90% des Erdgases und Russland ist mit Abstand der größte Lieferant. Es gibt noch andere Pipelines, landgestützt, und Nord Stream 1, über die man das zum Teil abdecken könnte. Aber am Ende bleibt natürlich immer dieses Argument Preis- und Versorgungssicherheit. So, das ist die ökonomische Seite, und dann gibt es eben eine politische Seite. Natürlich, das muss man auch verstehen, dass man immer politisch dann auf solche Symbole fokussiert. Die Diskussion um Nord Stream 2 ist ja nicht ganz neu. Nur am Ende des Tages, das Projekt ist genehmigt.
Und fast fertig.
Fertig. Investitionsvolumen von ungefähr 8 Milliarden Euro. Daran kann man dann auch sich ausrechnen, was für Konventionalstrafen fällig würden, wenn man dieses Projekt dann absagt.
Mhm. Das ist ja auch, Sie haben es gesagt, eine lange Diskussion und letztendlich auch so ein bisschen diese Hätte-Hätte-Fahrradkette. Es ist ein Projekt und damit steht, glaube ich, Deutschland auch gerade ganz schön schwierig da, das ja letztendlich auch gegen die Interessen der meisten EU-Partner durchgezogen wurde. Das war im Prinzip ein bisschen deutscher Egoismus, Versorgungssicherheitsegoismus, gerade über die mittel- und osteuropäischen Länder hinweg. Insofern könnte ich mir jetzt eine interessante Situation vorstellen, weil Deutschland ja so vorprescht, auch in Brüssel, und sagt, wir müssen darauf reagieren, auf diese versuchte Ermordung von Nawalny, dass dann schon mal der spannende Punkt kommen wird, von den europäischen Partnern zu sagen, okay, seid ihr denn bereit, wirklich so weit zu gehen? Denn das ist ja der Punkt. Es wäre, so sehr es Deutschland schadet finanziell, es wäre ja wirklich etwas, was Russland in den ureigensten ökonomischen Interessen schaden würde.
Das ist richtig. Also diese Debatte hat sich unverkennbar zugespitzt. Und das sind ja jetzt ja nicht nur die europäischen Partner, sondern das kam ja auch in den letzten Wochen dazu, dass aus den USA enormer Druck aufgebaut worden ist, sodass der nochmal verstärkt worden ist. Die USA sind ja auch schon seit langem gegen dieses Projekt und der amerikanische Präsident behauptet ja immer, dass eben sich Deutschland damit den Russen völlig ausliefert, was ich persönlich anders einschätze. Das werden noch spannende Debatten in der Tat. Und natürlich haben sie in der innereuropäischen Diskussion darum auch wieder einzelne Interessen, weil eben die anderen großen Energielieferanten für Gas an die Bundesrepublik sind Norwegen und die Niederlande, die gewissermaßen auch europäische Partner sind. Und dann haben sie natürlich auf der anderen Seite, dass Polen und die Ukraine auch gegen den Bau der Pipeline sind, weil eben jetzt momentan ein guter Teil des Gases eben über eine Landpipeline verläuft, eben durch die Ukraine und durch Polen, was eben auch wieder ganz eigene Konflikte miteinander auslöst, wenn Sie sich das ukrainisch-russische Verhältnis angucken, aber die natürlich daran auch Geld verdienen. Mhm.
Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft, früher unter anderem als Redenschreiber und Referent bei so interessanten Leuten wie Sabine Christiansen, Horst Köhler, dem früheren Bundespräsidenten, oder Norbert Lammert, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten. Herr Bergmann, ich mache jetzt mal ein Gedankenspiel. Gregor Gysi von der Linken, der Mann, der jetzt nämlich die Spekulation ins Spiel gebracht hat, Nawalny könne ja auch von Nord Stream 2 Gegnern vergiftet worden sein, und zwar deshalb.
Sie wissen ja, wie groß der Druck der USA war, dass man das sein lässt, und das ist die letzte Chance, das noch zu verhindern.
Also wenn dieser Gregor Gysi Außenminister jetzt wäre, wäre das gerade hilfreich in dieser Eskalation in Moskau?
Also für das Ende der Koalition, wenn es darum geht, dann wäre das mit Sicherheit hilfreich. Also wobei natürlich die Frage ist, in welcher Koalition Gregor Gysi Außenminister werden könnte. Also ich habe mich da sehr drüber gewundert, über diese Einlassung von Gregor Gysi. Das hatte er wohl ursprünglich bei einem Wahlkampfauftritt in Nordrhein-Westfalen zuerst gesagt. Das ist schon leicht verschwörungstheoretisch angehaucht, aber wir haben ja auch am Wochenende gelernt aus einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass also gut ein Drittel der Deutschen an Verschwörungstheorien glaubt oder eben die Macht von dunklen Mächten für möglich hält. Da mag das dann reinpassen. Das ist politisch gesehen, als außenpolitischer Sprecher der Linkspartei ist das auch schon die eigene Parteiklientel doch sehr stark bedienende Aussage. Das ist aber sicherlich nichts, was ein Außenminister von sich geben sollte.
Ich habe mich insofern auch gewundert, gerade bei Gregor Gysi, der ja noch nicht so lange außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Das ist ja so ein Amt, das er vor wenigen Monaten übernommen hat. Und das wurde ja von einigen auch so als Zeichen gelesen, die Linke will quasi so dieses letzte Feld, wo es echt schwierig wäre mit einer Bundesregierungsbeteiligung, Frage NATO, Frage Militäreinsätze, den guten alten Oberrealo einsetzen, der übrigens auch mal gesagt hat zum Stichwort Regierungsbeteiligung.
Ich glaube, die Zeit ist reif dafür.
Ja, also die Zeit ist reif dafür, dass ausgerechnet der jetzt damit kommt. Man muss vielleicht zu seiner Ehrenrettung an dieser Stelle sagen, er hat das als Spekulation ins Spiel gebracht, um deutlich zu machen, wir sind im Moment im Bereich der Spekulation. Es könnte so sein, wie die Bundesregierung vermutet, könnte aber auch so sein. Und eigentlich damit deutlich machen wollte, spekuliert im Moment nicht so viel, sondern haltet euch lieber ein bisschen zurück.
Gut, auf der anderen Seite in der Diplomatie gilt natürlich als Politikfeld noch viel mehr als auf anderen Politikfeldern, dass man sich da sehr zurückhält und sehr vorsichtig formuliert. Aber in der Tat, also mich hat es bei Gregor Gysi sehr überrascht, weil er ist ja nun die Reinkarnation des linken Realos und er hat sich ja nun auch nach ziemlichen Flügelkämpfen in der eigenen Fraktion durchgesetzt als außenpolitischer Sprecher. Das ist ja ein Feld gewesen, was bis dahin, von hart Linksradikalen dominiert worden ist. Aber vielleicht muss er da auch die eigene Klientel bedienen. Und dann ist es wiederum sehr, sehr klug gemacht, weil so wie Sie es eingeordnet haben, kann man sich natürlich immer darauf zurückziehen, es ist nur Spekulation und er ist eben nicht Außenminister und ich glaube persönlich auch, er wird nicht Außenminister werden.
Hm. Das wäre jetzt mein nächster Aspekt gewesen. Wir erleben jetzt bei der Linken ja eine neue Sortierung. Die Führung wird sich austauschen, weil die beiden, die es jetzt machen, nicht mehr kandidieren nach 8 Jahren. Die neue Doppelspitze, die sich abzeichnet, sind 2 Frauen, Janine Wissler aus Hessen, Susanne Henning-Welso aus Thüringen, die Frau, die Thomas Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat, nachdem der sich hat wählen lassen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten. Also daher kann man sie kennen. Ansonsten natürlich auch eher unbeschriebene Blätter, was ein Vorteil sein kann, Nachteil?
Schwer zu sagen. Also ich vermute nur mal, dass wenn man die Bundesbürger auf der Straße befragen wird, wissen Sie, wer die letzten Vorsitzenden der Partei Die Linke waren, dass das kaum jemand weiß oder dass auch kaum jemand von dem jetzt abtretenden Duo Katja Kipping und Herrn Ernst ein echtes Bild hätte. Da ist natürlich durchaus Profilierungspotenzial nach oben drin. Auf der anderen Seite, Janine Wissler ist ja durchaus nicht unbekannt. Das und eben Frau Henning-Welso kommt eben aus dem einzigen Landesverband, wo die Linke regiert. Das sind natürlich dann auch schon mal Positionen, die dann gewissermaßen in ihrem Rucksack haben. Ich interpretiere eben diese Doppelspitze so, es ist eben durchaus ein progressives Zeichen, dass dann diese Partei 2 weibliche Vorsitzende bekommt. Und ansonsten ist es natürlich auch der Ausweis dieses tiefen Ost-West-Grabens innerhalb der Linken mit den doch eher stark nach links tendierenden Westverbänden und der alten Ost-SED-PDS, die eben sehr realpolitisch orientiert ist und eben sich seit Anfang an, also seit 1990 eben als doch ein realpolitischer Baustein in den Bundesländern erwiesen hat. Das wird ganz spannend werden. Ich vermag nicht zu beurteilen, wie die beiden miteinander auskommen.
Hm. Sie sagten gerade einzige Regierungsbeteiligung mit der Spitze. Ne? Die Linke hat natürlich noch ein, zwei andere
Koalitionen. Also da, wo sie den Regierungschef,
genau, wo sie den Regierungschef stellen. Die Frage ist ja, die sich jetzt eben politisch auch aufbaut mit Blick auf den nächsten September, gut ein Jahr Bundestagswahl. Gibt es da irgendeine politische Perspektive? Rot, Rot, Grün. Jetzt spreche ich mit jemandem, der fürs Institut der deutschen Wirtschaft arbeitet und da die Kommunikation leitet. Sie sind natürlich nicht die deutsche Wirtschaft, aber ihr Institut ist arbeitgebernah. Wäre das eigentlich so das Worst-Case-Szenario?
Also ja, ich fürchte, wir hätten da nicht viel Gutes zu erwarten für den Standort Deutschland. Aber das ist jetzt eine relativ triviale Aussage. Ich persönlich glaube, dass die Chancen für Rot-Rot-Grün alles andere als gut sind und dass die wahrscheinlich, also zum einen auch jetzt der Fall Nawalny spricht auch dagegen, weil natürlich das größte Konfliktfeld, was eine solche Koalition hat, ist das Stichwort Außenpolitik und da ist eben, da werden die Grünen mit den Linken nicht übereinkommen. Bei der SPD ist das so ein bisschen unentschieden. Ich glaube, die wirklich spannende Frage, also neben dieser politischen Konfliktlinien, ist eigentlich, die Grünen mal zum Schwur zu zwingen, ob sie, wenn sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen und die Frage zu stellen, wenn ihr die Wahl habt zwischen Juniorpartner in Schwarz-Grün oder den Kanzler in Grün-Rot-Rot, was ja nach den jetzigen Umfragen dann das wahrscheinlichste Szenario wäre. Da wäre ich mal sehr gespannt auf die Aussage der Grünen. Das hängt dann weniger an den Linken.
Haben Sie eine Vermutung? Ich habe ja bei dieser Zurückhaltung dieser Fragen die Vermutung, dass die Grünen das eigentlich selbst gar nicht wissen.
Das ist eine nicht ganz fernliegende Betrachtung, ja.
Was ist los in Leipzig? Diese Frage stellt sich seit ein paar Tagen jeden Tag ein bisschen lauter nach 3 Krawallnächten im Stadtteil Connewitz. Darüber sprechen wir. Weiter an meiner Seite der Polizist Knut Bergmann, der, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mal ein Essay veröffentlicht hat zum Verhältnis von Parlamentarismus und Protest. Er nickt, okay. Und mein Kollege Friedrich Würwig ist auch bei uns, hat kein Essay geschrieben, aber das Thema heute recherchiert. Für mich gibt es 2 zentrale Fragen. Wer protestiert da und warum? Fangen wir mal mit dem Warum an.
Ja, also Grund für die Auseinandersetzung in Leipzig war die Räumung eines besetzten Hauses im Osten der Stadt, also nicht in Connewitz selbst, wo die Leute protestiert haben. Das Bündnis, das sich dort versammelt hat, hat zum Thema die Verdrängungsprozesse im Viertel. Sie kritisieren Neubauprojekte, die für viele Menschen offenbar nicht mehr bezahlbar sind. Und gleichzeitig wird der Wohnraum immer knapper und immer teurer. Vielleicht sollte man dazu mal erzählen, was Connewitz für ein Stadtteil ist. Also Konnewitz gehört zu den Gründerzeitstadtteilen in Leipzig, die zur DDR-Zeit sehr stark vernachlässigt wurden. Die Häuser dort waren nach der Wende baufällig, manche sogar einsturzgefährdet. Und dort gewohnt haben ab den 90er Jahren dann eigentlich viele Kulturschaffende, Studierende, Rentnerinnen, Erwerbslose, also einfache Leute auch, die mit ihrem Lebensstil, auch teilweise mit ihrem sehr unangepassten Lebensstil, diesen Stadtteil geprägt haben und attraktiv gemacht haben. Es sind da vegane Restaurants inzwischen entstanden, Studentenkneipen, viele Spätis, aber eben auch ein großes Naturschutzgebiet. Also die Lebensqualität ist hoch und entsprechend wird dort jetzt saniert und neu gebaut und das kritisieren die Menschen.
Mhm. Die Menschen, sagen Sie, wer läuft denn da so mit? Das große Warnstichwort, das ja jetzt überall fällt und auch von politischer Seite von bestimmten Leuten nochmal lauter ausgesprochen wird, ist linksradikale Szene. Ist es das? Ist es mehr?
Also naja, es kommt drauf an, wie man linksradikal definiert. Also das Bündnis heißt Fight for Your Future. Sie hatten unter dem Titel Kämpfe verbinden für eine solidarische Nachbarinnenschaft aufgerufen. Auf der Webseite ist zu sehen, dass sie auch schon vor einem Jahr zu einer Demo aufgerufen haben, anlässlich der Landtagswahlen in Sachsen. Dort ging es sehr stark gegen den Rechtsruck in Sachsen, gegen den rechten Sumpf, wie sie selber sagen. Ich habe dort rausgehört, dass es dort Forderungen auch aus dem queeren Spektrum gab, dass es um den Klimawandel gab, der so nicht weitergehen soll. Ja, so eine allgemeine Mischung. Okay. So, wie radikal die da jetzt sind, ja, ist die Frage.
Ist die Frage, kann man zum Teil an den Bildern absehen. Knut Bergmann, ich leite mal über an Ihre Adresse und gebe uns mit Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen, der sich eben zu der Legitimität des Protestes und auch zu der Frage geäußert hat, geht es da eigentlich wirklich um die Sache?
Diesen Leuten geht es nicht um dieses Thema. Es geht ihnen darum, gegen diese Rechtsordnung vorzugehen. Und ich finde, wir haben allen Grund, gerade jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und nach der deutschen Einheit, das Eigentum auch zu schützen. Wer ein Grundstück besitzt, wer ein Haus besitzt, hat das Recht, es zu renovieren und zu vermieten. Und da kann es nicht sein, dass da Leute dagegen vorgehen und mit Farbe werfen oder anzünden oder Barrikaden machen. So etwas dürfen wir uns nicht im Ansatz bieten lassen.
Das sagt der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Haben Sie so leicht genickt, als er gesprochen hat? Zustimmung?
Ja, also er hat ja gesagt, den Leuten geht es nicht um dieses Thema. Der Grund für die Proteste ist ja die drohende Gentrifizierung in Konnewitz und die Verdrängung eben der alten Mieterschaft durch eben besser situierte, neu ins Viertel strömende Menschen. Das ist natürlich völlig legitim, dagegen zu protestieren, aber ist dann die Frage der Mittel. Und wir haben ja da, glaube ich, ein ausgesprochen gewalttätiges Wochenende erlebt. Und ich glaube eher, also das, was gerade der Kollege geschildert hatte aus Leipzig, wer da auf die Straße geht, das ist ja so ein bisschen bei vielen Protestformen jetzt in den letzten Monaten oder schon Jahren zu beobachten gewesen, wenn man nochmal an die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg denkt. Oder das, was sich in den letzten Wochen vor dem Reichstag abgespielt hat, dass sich da eben ganz unterschiedliche Gruppen mischen, wo ein Teil des Protestes sicherlich absolut legitim ist und auch eben größtenteils friedlich ist, aber dass sich da immer wieder dann auch einzelne Elemente drunter mischen, denen es dann eindeutig um Krawall geht. Und das ist natürlich für einen Staat sehr schwierig zu akzeptieren. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, dagegen vorzugehen.
Ja, also Widerstand gegen den Staat an sich, die Polizei im Besonderen als Selbstzweck. Also vieles, was man da so hört, auch aus Leipzig, aus Konnewitz. Ich wüsste kein rationales Argument, dass es wert wäre, im öffentlich-rechtlichen Radio ausgesprochen zu werden, dass das rechtfertigen könnte. Aber gleichzeitig, wenn ich die Situation sehe und ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, auch aus Ihren Recherchen, Friedrich Wirwig, die Bevölkerungszunahme in Leipzig enorm in den letzten Jahren.
Ja, also Leipzig ist eine Boomstadt sozusagen. In den letzten Jahren hat die Bevölkerung von 500.000 auf 600.000 Menschen zugenommen und es wird auch erwartet, dass weitere 100.000 in den nächsten Jahren dazu kommen. Hm. Also
echt eine enorme Zahl, ne? Also wo man merkt, da ist ein unglaublicher Handlungsdruck für die Politik und jetzt nutze ich mal ein großes Wort, das die Rechten in den letzten Jahren leider besetzt haben, das nämlich des Staatsversagens. Vielleicht kann man es Vollzugsdefizit nennen, aber da gibt es wirklich arge Defizite im Politischen, erstens dafür zu sorgen, genug Wohnraum sicherzustellen, zweitens aber auch diese Phänomene, die wir da erleben, da kommen, jetzt nehme ich mal das Wort Spekulanten, da kommen Spekulanten und machen eben sozusagen aus einem Stadtteil, den die Menschen dort aus Ruinen zu etwas gemacht haben, vergolden sie dann. dass da staatliches Handeln stärker gefordert ist, diesen Impuls kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also das ist natürlich, das ist jetzt so die Metadebatte, die Wohnen als die neue soziale Frage. Ja, also trotzdem, das Grundgesetz schützt eben das Eigentum. Das wäre so mal eine ganz starke Rechtsposition. Eine andere ist das natürlich eben, also das aus einer leidvollen Berliner Perspektive sehr einfach zu sagen, eben, es gibt ein Mittel gegen Wohnungsnotstand und das ist einfach bauen, 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 bauen. So, und die Politik hat eben tatsächlich zumindest in Berlin auf ganz besonders exaltierte Art und Weise eben alles getan, damit möglichst wenig neu gebaut wird. Das ist eine Frage von Baugenehmigungen, das ist eine Frage von Investitionsmöglichkeiten. Also da gibt es schon eine marktwirtschaftliche Antwort drauf. Aber nach meiner Beobachtung geht es kulminiert in solchen Konflikten an eine Form von Kulturkampf. Und man könnte auch zugespitzt sagen, gibt es denn eigentlich ein Recht auf ewig günstiges Wohnen in dann irgendwann privilegierten Lagen? Und die Antwort ist natürlich nein. Mhm. Man macht sich nicht sehr beliebt mit dieser Aussage, aber...
Tja,
aber immerhin kann man die dann vielleicht auch noch aussprechen.
Sie dürfen ja alles aussprechen. Die Frage ist dabei bloß, inwieweit wir da von einigermaßen normalen Marktprozessen sprechen. Also eine Lage ist begehrter und dann steigen auch die Mieten, weil sie eben zentral liegt. Oder sehen wir da auch wirklich Momente der Spekulation, wo Leerstand lange provoziert wird, um dann höhere Renditen zu erreichen. Sie haben das Grundgesetz bemüht, darin steht auch Eigentum verpflichtet. Ich glaube, da gibt es auch ein Defizit von politischer Seite, dass man schaut, wer besitzt etwas und wie wird dieses private Gut, das aber in einem öffentlichen Raum ist, eben auch so zur Verfügung gestellt. Zwar mit der Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, aber eben nicht mit der Möglichkeit, sittenwidrig Geld zu machen.
Ja, wobei dann natürlich die Frage ist, wo beginnt die Sittenwidrigkeit? Also das müsste man dann im Einzelfall jeweils auch juristisch austragen. Also den Begriff Sittenwidrigkeit gibt es ja auch tatsächlich. Ich habe nur den, also mein Eindruck ist nur, dass es auch zum Teil politisch gewollt ist, also das mag auch wieder eine sehr stark Berliner Perspektive sein, dass das Wohnen als soziale Frage eben zu einem doch sehr, sehr stark ideologisierten Feld der politischen Auseinandersetzung geworden ist. Also die Antwort, die man darauf geben kann, ist relativ einfach zu geben. Es gibt ja auch durchaus, also wenn man nach Hamburg guckt, also dort, da war es der G20-Protest, aber eben was die Hamburger unter Olaf Scholz sehr gut hinbekommen, ist es einfach eben tatsächlich bauen, bauen, bauen und ist eben auch eine Stadt mit einem hohen Siedlungsdruck, mit sehr hohen Immobilienpreisen, da hat das gut funktioniert. Also auch das ist ja ein Teil einer politischen Antwort, die man dann aber eben vielleicht von Ideologie befreien muss.
Die Situation in Connewitz in Leipzig, letzte Nacht, Friedrich Wirwig, war es jetzt ruhiger?
Ja, es war sehr viel, also es war, als wenn die Leute nach Hause gefahren sind oder an den Montagmorgen gedacht haben. Also letzte Nacht war absolut ruhig.
Heute vor 70 Jahren wurde das Stadtschloss in Berlin gesprengt. Am 7. September 1950 genau das Schloss, das jetzt fast wieder dasteht, das bald als Humboldt-Forum eröffnet werden soll. Knut Bergmann, ich hatte schon den ganzen Vormittag die Frage an Sie im Kopf, was Sie heute am liebsten sprengen würden. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, diese Frage ist nicht so richtig konstruktiv. Aber wenn Sie eine Antwort drauf haben, gerne.
Also das hat ja unterschiedliche Dimensionen an solchen Fragen. Also es gibt natürlich Bausünden in Berlin, die man wegräumen müsste. Dann gibt es vielleicht Dinge, die historisch entsorgt werden sollten, aber ich habe da keine echte Antwort drauf.
Okay. Man muss derzeit damals ja was lassen bei all dieser Kritik, die man an dieser Entscheidung oder diesem Schritt damals natürlich üben muss. Ich zitiere mal die DDR-Nationalhymne der Zukunft zugewandt. Das war man natürlich städtebaulich damals schon. Man hat gesagt, weg mit dem Alten, wir wagen was Neues. Wenn ich das jetzt vor der Schablone sehe, dessen, was wir da jetzt wieder tun, sind wir nicht so Zukunft zugewandten Zeiten gerade beheimatet.
Der Zukunft zugewandt, verkehrspolitisch oder städtebaulich in der DDR, also da könnte man jetzt an Köln denken, den Sitz ihres Schwestersenders im Deutschlandfunk. Also ja, da habe ich so ein bisschen Zweifel dran. Aber nichtsdestotrotz, man darf natürlich nicht vergessen, dass das Schloss, was ja im Zweiten Weltkrieg schon schwer beschädigt worden war, eines der Hauptzeugnisse des Barock gewesen ist. Und es hat ja damals selbst in der DDR erhebliche Stimmen gegeben, gewichtige Stimmen gegeben, wie bedeutend dieses Schloss ist. Und es gab ja damals auch Gerüchte, dass die DDR-Führung es beseitigen wollte, was dann eben auch geschehen ist, eben zugunsten eines Aufmarschplatzes, den man haben wollte. Und später wurde dann da der Palast der Republik gebaut. Und
aber mit so viel Platz, dass auch noch genug Platz zum, also absolut, an der Seite, dass noch genug Aufmarschplatz blieb, ja.
Ja, also auch dann eben für die Proteste 1989, als dann gewissermaßen die Henkersmahlzeit der DDR im Palast der Republik stand, fand damals mit Gorbatschow und eben draußen die die Bürger protestierten. Der Palast der Republik ist dann ja auch später abgeräumt worden, dort, wo jetzt dann eben das Schloss wieder aufgebaut worden ist. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, ob es nicht besser gewesen wäre, dem Palast der Republik stehen zu bleiben, weil natürlich eine solche Architektur auch für etwas historisch steht, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann. Und ich tue mich mit dem jetzigen Schloss, was ja fast fertig ist, ein bisschen schwer, weil auf mich wirkt es doch arg artifiziell. Und da ist dann die Zeit vielleicht doch auch ein bisschen drüber hinweg.
Hm. Gut, jetzt ist es fast fertig wir sind mal gespannt, wie es sich füllt. Das ist ja auch noch so die große Frage an der Stelle. Aber wenn man das so städtebaulich betrachtet, ich habe mal mit Ulrike Gero, der Europawissenschaftlerin, hier gesessen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber sie hatte so ein schönes Bild gebraucht, dass wir nicht mehr wirklich kathedralenfähig sind. Also dass so der Mut, städtebaulich etwas zu wagen, dass das vielleicht auch in Demokratien etwas ist, was schwach ausgebildet ist.
Ja, wobei das hat vielleicht mit den Kathedralen auch nochmal zwei Stoßrichtungen. Das eine ist eben, sind wir städtebaulich mutig, das kann eben Verkehrswegeplanung angehen, das mag eben auch einzelne Bauwerke dann angehen und sind wir bereit, Symbole für etwas politisch zu setzen, das ist das ja letztendlich. Architektur ist auf eine gewisse Art und Weise politische Kommunikation, das kann man gut sehen am Reichstag, die Debatten, die es damals gegeben hat, ob man dem wieder eine Kuppel verpasst oder nicht. Und so stehen eben auch Bauten für etwas. Und da ist die Bundesrepublik Deutschland sicherlich sehr, sehr zurückhaltend. Wir sind sehr funktional in all unseren Bauten und sehr zurückhaltend. Da würden andere Länder andere Antworten drauf geben.
Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, besucht den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und mir wird ja in der Redaktion unterstellt, ich nutzte jede noch so kleinen Termin, um Macron in die Sendung zu holen. Knut Bergmann, ich weiß bei Ihnen, Sie nutzen eigentlich jede Chance, um über Wein zu sprechen, wenn wir zusammenkommen. Sie haben ja dieses schöne Buch geschrieben, mit Wein Start machen, eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Kriegen wir das jetzt zusammen? Ich hätte so eine Idee, Sie bitte.
Also kriegen wir ganz einfach zusammen, wo man natürlich die Frage stellen kann, was gibt es da heute Abend zu trinken?
Mhm. Wissen Sie das?
Nee, das habe ich leider nicht rausfinden können, aber ich kann das mit so einer Art Verbrauchertipp verbinden für die Hörer. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendwo bei einem Präsidenten eingeladen zu werden, dann ist das beim deutschen Bundespräsidenten solide, was da ausgeschenkt ist. Beim französischen Präsidenten ist das, der Wein gehört ja quasi zur Staatsraison in Frankreich, schon sehr gehoben. Aber erstaunlicherweise, jetzt Verbrauchertipp, eben wenn Sie die Wahl haben, gehen Sie nach Großbritannien, da wird am opulentesten ausgeschenkt.
Echt?
Und das, obwohl Großbritannien ja keinen Wein hat. Das liegt einfach daran, man kann das so salopp sagen, da wird das ausgeschenkt, was in der Familie getrunken wird. Und da diese Familie eben das Königshaus ist, ist das dann wirklich sehr, sehr opulent.
Okay.
Aber um mal so eine Einschätzung zu geben, der letzte Bundespräsident, der zu einem offiziellen Staatsbesuch in Frankreich gewesen ist, ist Bundespräsident Joachim Gauck, vor ziemlich genau 7 Jahren gewesen, Anfang September 2013. Und der Rotwein, den es da gab, da reden wir so über Flaschenpreise von 300 Euro die Flasche im Handel. Das ist schon sehr gehoben, aber da wird ja auch nicht viel getrunken.
Also von den beiden dann nicht, aber es gibt ja auch immer noch die Entourage. Also ein paar Flaschen gehen da sicherlich, werden da sicherlich geköpft, oder?
Oder gibt's ich hätte eine, die Hoffnung, ja.
Gibt es eine Abstufung eigentlich? Also, dass dann sozusagen der richtig gute Wein, ich hab mal so eine Abendeinladung gehabt, da waren viele Leute und dann sagte der Gastgeber an eine kleine Runde, nehmt mal diese Flasche mit, aber sagt nicht zu viel Bescheid, denn der ist wirklich gut. Ja? Muss man sich das bei solchen Staatsempfängen auch vorstellen, dass dann einige besser trinken als andere oder ist das schon egalitär, da kriegen alle den gleichen?
Naja, die Demokratie gibt vor, dass man das tatsächlich egalitär handhabt, dass alle dasselbe bekommen. Es gibt die Geschichte, dass Richard Nixon als amerikanischer Präsident, wo es eben auch eine Wine Policy im Weißen Haus gab, nur amerikanischen Wein auszuschenken, dass er sich verdeckt hat, sein Lieblingschateau aus Frankreich ausschenken lassen. Das wäre früher am Fürstenhof ganz selbstverständlich gewesen, dass sie die Rangordnungsunterschiede eben auch mit besserem Wein bebildern, besserem Essen, besserer Bedienung und Kleidung. Aber eben tatsächlich im demokratischen Verfassungsstaat ist nur die Sitzordnung übrig geblieben. Je näher sie am Bundespräsidenten sitzen, desto wichtiger sind sie. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn Sie weit außen sitzen, sehen Sie einfach besser. Aber der Wein ist derselbe.
Der Wein ist derselbe. Das war für Sie dann wahrscheinlich das Entscheidende. Ich frage mich ja auch bei solchen Terminen, also gerade wenn man so beim französischen Präsidenten oder wie ich jetzt von Ihnen gelernt habe, beim britischen Premierminister beispielsweise landet.
Königshaus, bei der Königin.
Ach so, ja, aber wird das dann nicht sozusagen für Downing Street Number 10 übernommen? Also dass man da sagt, hier wird auch gut getrunken?
Das ist schon gut, aber das ist bei weitem nicht so opulent wie bei offiziellen Staatsbesuchen bei der Königin. Also die Briten haben tatsächlich so eine Abstufung A-B-C-Kategorie und die A-Kategorie, das sind dann so die ganz herausragenden Anlässe. Also selbst wenn Sie die Hochzeit von Prinz William und Kate nehmen, das ist weintechnisch eher B-Kategorie gewesen.
Mhm. Waren zu viele Leute da, vielleicht?
Das weiß ich gar nicht. Also ich war nicht da.
Okay, aber mein Gedanke war, wenn man dann da ist, ja, also auch gerade so als, jetzt ist Armin Laschet kein Novize in der Politik, aber auf jeden Fall sozusagen in der Liga der Staatspräsidenten noch nicht ganz so unterwegs, kann ja werden. Und dann denkt man, wow, ich darf jetzt aber hier auch nicht so der Banause sein, der eigentlich gar nicht das zu schätzen weiß. Aber gut, also so ein bisschen so die kulturelle Angst vor dem großen Moment.
Also da traue ich Armin Laschet zu, dass er da souverän mit umgehen kann. Er könnte natürlich auch immer argumentieren, dass er jetzt aus einem Bundesland kommt, wo es fast keinen Wein gibt. Also es gibt in Nordrhein-Westfalen nur am südlichsten Rand, in Oberdollendorf, gibt es so 2-3 Weinberge. Aber insofern ist eben Nordrhein-Westfalen als Bundesland so ein bisschen der Weinrepräsentation erhoben. Und ich bin mir sicher, dass man da auch Emmanuel Macron entsprechend um Rat fragen könnte.
Letzte Frage zu dem Thema, wenn wir ja schon jetzt sind bei Armin Laschet, der ja sicherlich auch nicht nur aus, ich glaube, es geht um Bildung und andere Kooperationen dort, sondern
er fährt da in seiner Rolle als Beauftragter der Bundesrepublik für Kultur.
Und mag wahrscheinlich auch das ein oder andere Foto mitnehmen, das helfen könnte jetzt bei der Frage, wer da CDU-Vorsitzender wird und dann möglicherweise auch vielleicht sogar Kanzler. Jetzt mal weintechnisch gefragt, Laschet, Merz oder Röttgen? Wer hat den besten Weingeschmack? Wie gut sind Sie da insidermäßig informiert?
Habe ich wirklich überhaupt keine Antwort drauf. Also ich vermute mal, dass Friedrich Merz am meisten Gelegenheit hat, in den letzten Jahren sich profunde Weinkenntnisse anzutrinken, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, ob er was mit Wein anfangen kann. Auch sein Einkommen hat ihm das vermutlich einfacher gemacht. Bei Norbert Röttgen können es die vielfältigen außenpolitischen Kontakte gewesen sein. Und bei Armin Laschet, da ist wahrscheinlich dann doch immer eher als Nordrhein-Westfalen Bier angesagt. Das ist so in dieser Johannes-Rau-Pilz-Trinker-Tradition. Vermute ich, aber ich weiß es nicht.
Mir bleibt jetzt nur noch Tschüss und Danke zu sagen an Knut Bergmann, den Leiter der Kommunikation und des Hauptstadtbüros des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Schön, dass Sie heute da waren.
Ja, herzlichen Dank. Hat viel Freude gemacht.
Mir auch.